Detektor FM. Zurück zum Thema.
Die Treuhand ist für die Kollegen vom Spiegel die Hassbehörde. In der Zeit, da wird sie als unzähmbares Ungeheuer beschrieben. Aber es gibt auch Leute, die ihre Arbeit bis heute als unumgänglich für Wirtschaft und Gemeinwohl loben. Heute, also fast 25 Jahre nach ihrem Ende, ist die Treuhand noch immer hoch umstritten. Denn nach der Wiedervereinigung hat diese Behörde fast alle staatlichen Betriebe im Osten privatisieren sollen. Die Mitarbeiter der Treuhand haben innerhalb weniger Jahre rund 8000 ostdeutsche Betriebe verkauft. Bis heute ein riesiges Spannungsfeld zwischen Politik, Wirtschaft und den Menschen in den neuen Bundesländern. Eigentlich erstaunlich, dass bis heute keine zeithistorische Untersuchung zur Treuhand vorliegt. Vorgelegen hat, muss man sagen, denn der Historiker Markus Böck hat in diesem Sommer ein umfassendes Werk über eine der umstrittensten Institutionen der Bundesrepublik vorgelegt. Dafür hat er sowohl mit einfachen Angestellten der Treuhand als auch mit hochrangigen Managern und Direktoren gesprochen. Wir sprechen mit Markus Böck von der Ruhr-Universität Bochum über seine Forschung. Hallo, Herr Böck.
Ja, hallo.
Warum hat es denn so lange gedauert, bis die erste zeithistorische Auseinandersetzung mit der Treuhand überhaupt vorliegt?
Das hat natürlich verschiedene Gründe. Die wichtigsten Gründe sind sicherlich, dass das Thema sehr, sehr lange als heißes Eisen galt, als verbranntes Thema zwischen Kritikern und Verteidigern so ein Stück weit aufgerieben. Aber es hat damit auch zu tun, dass die Quellen über lange Zeit nicht zugänglich waren, immer noch sehr schwer zugänglich sind oder erst allmählich zugänglich werden. Und das hat natürlich dazu geführt, dass Historiker da einen größeren Bogen drum gemacht haben. Also es war ein ziemlich heißes Thema.
Heiß, ja. Auf jeden Fall. Und ich habe zum Beispiel in einem Interview mit der Taz von Ihnen gelesen, die Ostdeutschen sind froh, über ihre Umbruchserfahrungen sprechen zu dürfen. Noch verwunderlicher also, Quellen sind eine Sache, der zeitliche Abstand, aber warum die Politik vielleicht sich auch nicht weiter dafür interessiert?
Das ist natürlich ein Punkt, der mich auch immer sehr stark beschäftigt hat oder uns beschäftigt hat in den Forschungen. Also wir haben gesehen, dass vor allem auch ältere Ostdeutsche, die damals unmittelbar von den Umbrüchen betroffen waren, also nach dem Ende der DDR, gerade dieses Thema noch sehr, sehr stark umtreibt. Und das hat man sehr, sehr häufig als Abwicklung, als Unterwerfung des Ostens unter den Westen, als Verkauf des Volksvermögens und so weiter und so fort empfunden. Und gerade ältere Ostdeutsche beschäftigt dieses Thema. Und das ist auf der einen Seite sehr, sehr präsent in Ostdeutschland, auf der anderen Seite in Westdeutschland ist es allerdings kaum präsent. Also man hat, glaube ich, ein Stück weit drauf gehofft, dass sich diese Unterschiede zwischen Ost und West langfristig so ein Stück weit auspendeln, dass sie quasi von alleine weggehen. Und gerade auch die Entwicklungen der letzten Monate und Wahlergebnisse und so weiter und so fort haben ja dazu einen Perspektivwechsel wieder geführt, dass man gesagt hat, okay, scheinbar scheint das auch nicht einfach nur so vorbeizugehen, wenn man nicht drüber redet.
Ein Perspektivwechsel, ja, die Zeit der Friedlichen Revolution zum Beispiel, 1989 bis 1990, die scheint ziemlich intensiv dagegen erforscht. Die Nachwendezeit, mit der Sie sich beschäftigen, hingegen eher lückenhaft bearbeitet. Werden wir denn in den kommenden Jahren dann noch mehr Arbeiten sehen, die sich mit dieser Epoche auseinandersetzen?
Ja, das auf jeden Fall. Also da sind eine Reihe von sehr interessanten Forschungsprojekten jetzt gerade auf den Weg gebracht worden, die jetzt beginnen, auch gerade empirisch dazu zu forschen. Je mehr Quellen wir haben, desto besser können wir natürlich dieses Mosaik zusammensetzen. Aber Sie haben völlig recht, das Problem besteht darin, dass gerade diese sehr, sehr helle Story von Revolution und Einheit auf der einen Seite da ist, aber auf der anderen Seite in dieser positiven Geschichte, in dieser Heldengeschichte natürlich sehr, sehr wenig Raum bleibt für die Grautöne bzw. die negativen Entwicklungen, die es nach der Wiedervereinigung gegeben hat. Also die Arbeitslosigkeit, Betriebsschließungen, Abwanderung, Überalterung, das Schicksal ganzer Regionen, das dann quasi hier sehr, 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 sehr negative Wende auch genommen hat auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber natürlich die Errungenschaften oder beziehungsweise die Verbesserungen, die sich für viele Menschen in Ostdeutschland gleichermaßen ergeben haben, was Konsum angeht, was Freiheitsrechte angeht, was Chancen angeht. Und das ist ein sehr, sehr ambivalentes Bild, was sich da zeigt.
Welche realen Alternativen zu der Treuhand hätte es denn gegeben? Gibt es Vorschläge mancher Kritiker heutzutage, wie es stattdessen hätte laufen sollen?
Also es gibt eine ganze Reihe von Alternativvorschlägen, die bereits schon auch im Jahr 1990 formuliert wurden, also bevor die Treuhand quasi effektiv bestanden hat. Sie selbst ist ja quasi auch ein Gegenmodell. Also die Treuhand wurde ja eigentlich von ostdeutschen Bürgerrechtlern bzw. von der letzten SED-Regierung, PDS-Regierung gegründet, um das Volksvermögen zunächst erstmal zu bewahren, also so eine Art Notariat zu sein für das Volkseigentum. Und das hat sich dann im Laufe des Jahres 1990 mit der Wiedervereinigung, mit der Volkskammerwahl, mit dem Wunsch vieler Ostdeutscher, möglichst schnell quasi Teil des westdeutschen Wohlstandes Wohlstandsraums des Konsums zu werden, dann komplett ins Gegenteil verkehrt. Und dann war auf einmal das Ziel eine schnelle Privatisierung des Volksvermögens. Aber auch jenseits dieser beiden großen Alternativen, also sozusagen Volksvermögen bewahren oder an die Bevölkerung verteilen in Form von Anteilsscheinen oder eben der schnellen Privatisierung, gab es noch eine ganze Reihe von Zwischenstufen, die man zumindest diskutiert hat. Also beispielsweise hat man überlegt, ein Ministerium einzurichten, das quasi den Umbau in Ostdeutschland zentral steuern soll, ein Bundesministerium, oder man richtet große Holdinggesellschaften ein, wo im Prinzip die Betriebe erstmal im staatlichen Besitz bleiben und langsam saniert werden, bevor sie privatisiert werden können. Oder man richtet Genossenschaften ein und versucht quasi Betriebe durch ihre Belegschaften übernehmen zu lassen.
Und sind Sie jetzt im Zuge Ihrer Studien auf eine bestimmte Art von Transformationsprozess gestoßen, der Sie besonders überzeugt hat?
Das ist natürlich eine gute Frage. Wenn man sich vergleichend, was wir in den nächsten Jahren noch tun müssen in der Forschung, sich die verschiedenen Transformationspfade in Ostdeutschland, in Mittelosteuropa, aber auch in Asien und in Lateinamerika vielleicht von planwirtschaftlichen Regimen zu marktwirtschaftlichen Ordnungen anschauen, da wird man sehen, gerade diese Umbrüche sind häufig mit starken Einschnitten, mit Umverteilungen, mit Arbeitslosigkeit, mit Entlassungen, mit Schließungen verknüpft gewesen. Also das ist niemals sozusagen glatt, sauber oder ohne größere Eruptionen und Erschütterungen über die Bühne gegangen. Ich denke, im deutschen Fall hätte man sicherlich stärker auch die kulturelle Dimension mit berücksichtigen müssen. Also man hätte hier wahrscheinlich auch stärker drüber reden müssen, was passiert eigentlich. Man hätte die Ostdeutschen irgendwie stärker in diesen Prozess auch auf verschiedenen Ebenen einbinden müssen, sowohl materiell als auch quasi kulturell. Und das ist, glaube ich, ein Defizit, was auch viele Zeitzeugen mittlerweile auch anerkennen und die sagen, der Prozess ist einfach zu schnell, zu technokratisch, zu sehr von oben herab durchgeprügelt worden, auf Deutsch gesagt. Und da hat man im Prinzip viele Menschen dabei auch verloren, die dann auf Distanz gegangen sind zur neuen Demokratie, zur Marktwirtschaft. Und das sind ja Folgen, langfristige Folgen in der Erinnerungskultur, die sich bis heute zeigen.
Also Sie würden sagen, vielleicht der schlimmste Fehler der Treuhand ist die verpasste kulturelle Umstellung oder das Mitnehmen der Gesellschaft, höre ich richtig raus?
Das wäre eine Aufgabe gewesen, die Deutschland und die Politik insgesamt gehabt hätte. Die Treuhandanstalt hat sich nicht in der Form dafür zuständig gesehen, das, was sie dort tut, die Aufgabe, die sie übertragen bekommen hat, nämlich möglichst schnell die Staatswirtschaft abzubauen durch Privatisierungen und Abwicklungen, auch noch quasi gesellschaftspolitisch zu erklären. Hier muss man sagen, das wäre sicherlich eher eine Aufgabe gewesen, die Politik und Öffentlichkeit gehabt hätten, diesen Transformationsprozess stärker zu moderieren, stärker zu erklären und auch stärker weniger als Einbahnstraße zwischen West und Ost zu sehen. Das ist, glaube ich, ein zentrales Problem. In den letzten Wochen und Monaten ist es ja auch immer wieder zur Sprache gekommen, Ungleichheit zwischen Ost und West in der Vermögensverteilung, die mangelnde Präsenz Ostdeutscher in Führungspositionen, in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und so weiter und so fort. Und das ist ein Prozess, im Prinzip eine Entwicklung, die ihre Wurzeln natürlich schon in den frühen 90er Jahren hat.
War es nicht auch so, dass natürlich das Kapital im Ostdeutschland gefehlt hat den Unternehmern, aber westdeutsche Unternehmen das zum Teil sehr billig und sogar noch subventioniert gekauft haben?
Genau, man hat sich dann quasi Investitionsbeihilfen geben lassen. Die Treuhandanstalt hat dann sehr, sehr umfassende Kaufpreisnachlasse gewährt in einzelnen Fällen, wenn Betriebe erhalten wurden, um eben Arbeitsplätze zu sichern und so weiter und so fort. Aber damit einhergeht natürlich auch ein immenses Risiko. Dass sie dann sozusagen eingehen, wenn sie so einen Betrieb übernehmen. Weil sie machen dann quasi Zusagen, wenn ich diesen Betrieb übernehme, dann bekomme ich zwar Beihilfen, aber ich garantiere dafür auch für die nächsten 3 Jahre, dass ich 300 Menschen beschäftige und dass ich in diesen Betrieb 50 Millionen D-Mark investiere und so weiter. So sah das in etwa immer aus. Und das waren natürlich Dimensionen, die für viele Ostdeutsche, die ja gar kein Kapital hatten, völlig undenkbar waren. Viele Ostdeutsche hatten auch nicht unbedingt ein Interesse daran, das zu machen. Also das muss man auf der anderen Seite auch dazu sagen, weil hier im Prinzip die Befürchtung, hier ein unabsehbares Risiko einzugehen, oftmals auch sehr, sehr stark war.
Jetzt haben wir viel über Wirtschaft und Gesellschaft, die Auswirkungen auf diese Bereiche gesprochen. Ich würde noch ein drittes Feld, die Politik, dazu nehmen. Ja. Kann man im Nachhinein sagen, auf welches Feld die Treuhand die stärksten noch heute spürbaren Auswirkungen gehabt hat?
Also natürlich, was die Wirtschaftsstruktur in den neuen Ländern angeht, das ist natürlich klar, hier hat die Treuhand Spuren hinterlassen bis in die Gegenwart, also sozusagen viele kleinere und mittelständische Betriebe, keine Großbetriebe mehr in der Form, keine Konzernzentralen, das wird ja auch kritisch diskutiert. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, dass die Treuhandanstalt kulturell als auch politisch Spuren hinterlassen hat. Und zwar, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, gerade viele ältere Ostdeutsche haben quasi da in den frühen 90er Jahren verbinden mit der Treuhandanstalt sehr, sehr viele negative Erinnerungen von Abwicklung und Unterwerfung. Und das prägt natürlich auch die Mentalität dieser Gruppe relativ stark, wie wir finden. Also wie wir in der Studie untersucht haben, dass wir quasi bis in die Gegenwart hier eine doch deutliche Distanz und Skepsis gegenüber Demokratie und Marktwirtschaft zum Teil registrieren können. Und das hat da viel mit damit zu tun, mit diesen Erfahrungen, die man in den frühen 90er Jahren, mit diesen Nachwendeerfahrungen, die man in den frühen 90er Jahren gesammelt hat. Und da wäre unser Argument, durch eine offene Diskussion, durch Forschungen, durch einen öffentlichen politischen Austausch über diese Zeit, über die Folgen dieser Zeit, kann man sicherlich mehr bewirken, als wenn man sie versucht, unter den Teppich zu kehren in der Hinsicht.
Versuchen wir doch am Schluss den Blick noch einmal ein bisschen zu weiten. In Griechenland hat auf Vorschlag des EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eine ganz ähnliche Institution gearbeitet. Ja. Juncker hat dabei die deutsche Treuhandanstalt explizit als Positivbeispiel genannt. Sehen Sie da Parallelen zu den 1990er Jahren in Deutschland oder lässt sich das überhaupt nicht vergleichen?
Ja, natürlich lässt sich das vergleichen. Also das ist im Prinzip die Treue, also die griechische Treuhand, die Athener Treuhand wurde durchaus nach dem Vorbild der deutschen Treuhand konstruiert und gebaut und eingeführt. Das hat einfach damit zu tun, dass der Außenblick auf die Aktivitäten der Treuhandanstalt wesentlich positiver ist als die Diskussion innerhalb Deutschlands. Also hier sieht man den deutschen Transformationsfall eher als Erfolgsgeschichte, der eigentlich ganz gut gelaufen ist, während man innerhalb Deutschlands eher die Defizite und die noch nach wie vor bestehenden Differenzen diskutiert und das eher kritischer sieht. Das ist vielleicht auch relativ typisch deutsch. Ost- wie Westdeutsch, muss man vielleicht sagen. Und dann hat man im Prinzip in der Eurokrise sich an dieses Modell erinnert und hat im Prinzip diese Treuhandanstalt hier nachgebaut, also genau auch in Bezug mit der Idee, griechisches Staatseigentum möglichst schnell an private Investoren zu veräußern, um hier Privatisierungserlöse zu erzielen. Ironischerweise hat man dann auch wiederum die Erfahrung gemacht, dass es auf dem Papier, auf dem Vertragspapier ganz gut klingt, aber die Praxis deutlich schwieriger ist. Und das zeigt sich ja dann auch wiederum bei der Griechenland-Treuhand. Und ich würde sogar sagen, Sie haben völlig recht, die Parallelen im Umgang mit der Eurokrise in Griechenland, auch die ganzen sozioökonomischen und soziokulturellen Fragen, die sich damit stellen, in Griechenland mit Sozialabbau, Entlassungen, dem Gefühl der Unterwerfung unter eine fremde Macht und so weiter und so fort, da finden sich zahlreiche Parallelen auch zum Umgang quasi mit der Transformation in Ostdeutschland nach 1990. Und da kann man nicht unbedingt sagen, dass die deutsche Politik, dass die Bundespolitik hier, sagen wir mal, aus den Lehren der Vergangenheit einen Schluss gezogen hat, wie man vielleicht solche wirtschaftlichen Umbruchsprozesse auf eine differenzierte Art und Weise moderieren und gestalten kann, ohne dass man einen Großteil der Bevölkerung hier quasi populistischen Kräften in die Arme treibt. Und da sieht man halt auch, wie differenziert auch an der Stelle das Erbe der Treuhandanstalt zu bewerten ist.
Also Transformationsprozesse sind immer wieder Thema. Man kann nur hoffen, dass man aus vorhergehenden Lehren zieht. Der Historiker Markus Böck von der Ruhr-Universität Bochum hat die Treuhand als erster zeithistorisch untersucht. Sein Buch ist 760 Seiten lang, beim Wallstein Verlag erschienen und kostet 79 Euro. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Böck.
Ja, auch Ihnen vielen Dank.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.